ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie am Freitagabend dabei sind.
Einen guten Abend.
Aus den vielen Stimmen, die sich zuletzt zur Situation im Nahen Osten gemeldet haben, waren zwei zu hören, die womöglich auf Bewegung hindeuten, auf einen Weg raus aus dem Krieg. US-Präsident Trump, Israels engster Vertrauter, kritisierte Premier Netanyahu für die Hungersnot und schickte seinen Sondergesandten Witkoff heute nach Gaza. Auf der anderen Seite Druck von gleich mehreren arabischen Staaten auf die Hamas, die Waffen niederzulegen. Ob diese deutlichen Stimmen eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas näher gebracht haben, das frage ich gleich den deutschen Außenminister Wadephul, der am Abend von seiner Reise aus Israel zurückgekehrt ist. Zuerst Nathalie Amiri und Demian von Osten mit einem Blick auf die Hilfslieferungen nach Gaza, die nun auch aus Deutschland kommen.
Seit dem Mittag beteiligt sich auch die Bundeswehr. Pünktlich zum zweiten Tag der Nahostreise des deutschen Außenministers wirft auch die Luftwaffe über Gaza humanitäre Güter aus der Luft ab. Hilfsorganisationen kritisieren, dass die Hilfe zu gering, zu wenig effizient und gefährlich sei. Bereits gestern führte Außenminister Wadephul Gespräche mit seinem Amtskollegen Saar und Premierminister Netanyahu. Heute traf er sich mit den Angehörigen der noch verbliebenen Geiseln, die sich immer noch in den Händen von Terroristen in Gaza befinden. Dann besuchte er das besetzte Westjordanland, wo die Siedlergewalt seit dem 7. Oktober stark zugenommen hat.
Solche Taten sind Verbrechen, sie sind Terror und sie gehören endlich polizeilich verfolgt. Israel muss als Besatzungsmacht und als Rechtsstaat Sicherheit und Ordnung durchsetzen und Straftaten verfolgen. Es muss die palästinensische Bevölkerung vor diesen Gewalttätern schützen.
Nach einem Treffen mit dem Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde Abbas bezog der Außenminister zu einer möglichen Lösung für Gaza nach dem Krieg Stellung.
Wir haben auch darin übereingestimmt, dass in einem zukünftigen palästinensischen Staat, wie auch schon im Gazastreifen, nach Erreichen eines möglichst baldigen Waffenstillstandes und einer Vereinbarung über die Freilassung der Geiseln, Hamas keine politische Rolle mehr spielen darf.
Am Nachmittag flog die Delegation wieder zurück nach Deutschland.
Und unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Israel konnte ich am Abend den Bundesaußenminister noch am Flughafen in Berlin sprechen. Guten Abend, Herr Wadephul.
Guten Abend aus Berlin.
Der Bundeskanzler hat gesagt, er will auf Grundlage Ihrer Reise und Eindrücke entscheiden, was nun zu tun ist. Was werden Sie ihm raten?
Ja, das werden wir natürlich im Kabinettskollegium morgen auch intern besprechen. Aber so viel kann ich jetzt schon hier sagen. Vielen vor Ort ist bewusst, dass was wir auch von außen schon so gesehen haben, wir sind in einer dramatischen Lage. Dramatisch, das heißt, die humanitäre Lage im Gazastreifen ist mittlerweile unerträglich geworden und bedarf schneller, dringender Abhilfe. Das habe ich in Israel deutlich gemacht. Dramatisch bedeutet, wir brauchen jetzt endlich einen Waffenstillstand und eine Einigung darüber, dass die Geiseln freigelassen werden. Ich habe heute noch einmal mit Geiselfamilien, übrigens ja auch deutsche Geiseln gibt es, gesprochen. Das muss klar gemacht werden. Wir müssen Druck auf Hamas ausüben. Und dramatisch bedeutet, die internationale Lage hat sich so zugespitzt, dass Israel sich bedauerlicherweise mehr und mehr in einer isolierten Position befindet. Das kann Deutschland nicht kalt lassen. Und deswegen versuche ich, mich zu engagieren.
Ja, Sie haben auch schon gesagt, dass es Deutschlands Aufgabe ist, Israel davor zu bewahren, sich zu isolieren. Wie wollen Sie das denn schaffen?
Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dass wir in der Tat etwas im Gazastreifen erreichen. Das ist ja seit mehreren Wochen ein schwerendes Problem, was immer unerträglicher geworden ist. In vielen Gesprächen haben wir manches erreicht. Die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas, aber ich selber auch, spreche fast täglich mit dem israelischen Außenminister. Wir sind von der Bundesregierung jedoch zur Auffassung gekommen, dass wir jetzt eine grundlegende Klärung brauchen. Und deswegen war meine Botschaft in Israel gestern und heute, es muss eine fundamentale Änderung geben. Es muss sich fundamental verbessern für die Menschen im Gazastreifen. Darauf schaut die ganze Welt. Und das droht Israel in eine immer schwierigere Situation zu bringen. Erste Staaten fangen ja an, diese Situation in eine Verbindung zu bringen mit einem Anerkennungsverfahren eines palästinensischen Staates, so wie zum Beispiel Großbritannien. Und aus dieser Entwicklung müssen wir herauskommen, um der Menschen willen, die dort leiden, aber auch um der Frage der internationalen Stellung des Staates Israel. Da muss Deutschland insgesamt wegen beider Aspekte sehr besorgt sein.
Sie sprechen die Anerkennung eines palästinensischen Staates an. Auch aus Deutschland gibt es immer mehr Stimmen und auch von Ihrem Koalitionspartner SPD. Deutschland sollte sich da anschließen und damit auch Sie und die Bundesregierung. Wird das passieren?
Nein, wir haben da eine völlig konsolidierte Position in der Koalition. Es waren ja auch zwei Kollegen von der Sozialdemokratie und der CDU-CSU-Fraktion dabei. Und auch im Kabinett ist das einvernehmlich besprochen. Eine Anerkennung eines palästinensischen Staates werden wir als einen der letzten Schritte in einem Vereinigungsprozess sehen, in einem Verhandlungsprozess sehen, muss ich richtigerweise sagen. Den erwarten wir. Das ist auch ursprünglich in Oslo schon verabredet gewesen. Dafür müssen wir weiter eintreten. Das heißt, dass Israel und die Palästinenser miteinander darüber sprechen, wie sollen die Grenzen aussehen und wie schreitet das voran. Deutschland beteiligt sich daran, den Palästinensern zu helfen, diesen Staat zu bilden. Deutschland hat eine klare Position, dass auch die sogenannte Westbank dazugehören soll, dem Grundsatz nach. Wie gesagt, die Grenzen müssen genau festgelegt werden. Mhm. Aber eine Vorfestlegung durch illegale Siedlungen auf israelischer Seite darf es nicht geben. Das ist unsere Position und das wird übrigens von beiden Seiten, ich habe ja heute auch Präsident Abbas getroffen, sehr anerkannt.
Das ist also das langfristige, das große Ziel, was Sie da nennen. Der US-Sondergesandte Witkoff, der war heute auch in Israel und Gaza. Hängt nun aber nicht alles an den USA und haben nicht eigentlich ohnehin nur die USA den nötigen Einfluss, dass es zu einer Waffenruhe erst einmal kommen wird?
Wenn es so wäre, dann hätten wir ja schon längst eine Waffenruhe. Herr Witkoff, dessen Bemühungen ich durchaus anerkenne, ist aber seit mehreren Wochen hier aktiv und hat bisher bedauerlicherweise diese Waffenruhe nicht erreicht. Er hat ja auch andere Dossiers zu betreuen, wie zum Beispiel die Frage Ukraine-Russland. Aber es zeigt sich insgesamt, dass die Staatengemeinschaft insgesamt gefordert ist. Und deswegen ist, glaube ich, deutsches Engagement hier auch notwendig. Wir sind enge Freunde Israels. Wir haben dennoch auch gute Kontakte zu arabischen Staaten. Und ich werde die nutzen, um auch in den nächsten Tagen noch einmal initiativ zu werden. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir als Europäer auch wahrzunehmen haben. Wir können diesem Konflikt nicht dauerhaft nur zusehen, sondern müssen mehr tun. Und deswegen glaube ich, es ist auch eine Stunde der Vereinten Nationen wieder. Wir haben die Vereinten Nationen genau dafür, um diese Konflikte zu lösen. Deutschland bekennt sich zum System der Vereinten Nationen. Die Hilfsorganisationen leisten einen großen Dienst dort vor Ort. Und ich möchte anregen, dass wir hier doch noch einmal eine neue Initiative ergreifen und den ganzen Prozess auf breitere Füße stellen.
Mhm. Aber Sie sagen, es braucht viele Staaten, viele Länder, die sich darum bemühen. Im Fokus der öffentlichen Debatte steht im Moment fast nur noch die israelische Regierung. Dabei hat die Hamas gerade erst bekräftigt, sie wird weiter gegen Israel kämpfen. Wer baut denn Druck auf die Hamas auf, um einen Waffenstillstand und auch die Freilassung der Geiseln zu erreichen?
Deutschland zum Beispiel, das habe ich in den letzten Tagen wieder noch mal klar betont. Und das will ich jetzt auch noch einmal sagen. Es gibt viele Staaten, die durchaus Beziehungen zur Hamas haben. Die müssen jetzt genutzt werden. Ich stehe in einem ständigen Kontakt mit dem katarischen Außenminister. Aber es gibt auch andere Länder, die zur Hamas Verbindungen haben. Zwar weitläufige, aber sie bestehen. Dazu gehört unter anderem auch die Türkei. Diese Länder müssen diese Verbindung jetzt nutzen. Wir müssen eben als Staatengemeinschaft deutlich machen, dass wir wollen, dass dieser völlig unnötige Krieg endlich beendet wird. Dass die Hamas, eine Terrororganisation, nicht nur die Geiseln freilässt, sondern auch die Waffen niederlegt. Wer ein Interesse daran hat, dass es den Palästinensern gut geht, der muss sich dafür einsetzen. Und deswegen der klare Appell auch von deutscher Seite an alle arabischen Staaten, daran konstruktiv jetzt mitzuwirken.
Mhm. Das Ganze hört sich an, als wenn das nicht nur eine Sache von Tagen ist, sondern eher von vielen Wochen oder von Monaten noch, bis es wirklich zu einer Waffenruhe kommt. Ist das so?
Nein, es kann auch schneller gehen. Im Grunde sind viele Einzelheiten schon ausgehandelt. Man muss sich immer vor Augen führen, dass hier Schicksale gegeneinander quasi eingetauscht werden. Es fällt einem schon schwer, dieses Wort zu benutzen, aber die Hamas verlangt die Freilassung zahlreicher verurteilter Palästinenser, rechtskräftig verurteilter Palästinenser gegen die Geiseln, die sie rechtswidrig dort gefangen halten. Aber man muss realpolitisch wohl anerkennen, dass man zu derartigen Vereinbarungen bereit sein muss. Deswegen ist es begrüßenswert, dass Israel diese Gespräche überhaupt führt. Aber jetzt muss der Druck stark erhöht werden, auf Hamas jetzt auch abzuschließen. Und es muss allen klar sein, wer für die Palästinenser eine Erleichterung der schrecklichen humanitären Situation im Gazastreifen will, der muss Hamas jetzt dazu bewegen, einzuschlagen. Und ich glaube, mit gutem Willen geht das sehr schnell, denn viele andere Bestandteile einer Vereinbarung sind längst miteinander geklärt.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Direkt nach der Rückkehr aus Israel, der deutsche Außenminister Johann Wadephul.
Einen schönen Abend.
Diese Einrichtung sollte Italien helfen, Asylverfahren zu vereinfachen und zügiger abzuwickeln. Und zwar außerhalb der EU in Albanien. Innerhalb von 28 Tagen sollten italienische Behörden in Schnellverfahren über Asylanträge entscheiden. Bei Ablehnung sollten die Asylbewerber direkt über ein solches Lager zurückgeführt werden. Heute urteilte allerdings der Europäische Gerichtshof, dass das sei nur zulässig, wenn die Geflüchteten aus einem sicheren Herkunftsland kommen. Konkret, dies sei nur dann der Fall, wenn es für alle Bevölkerungsgruppen gelte. Was das nun für die Asylpolitik der Italiener, aber auch der restlichen EU-Länder bedeutet, Tim Antlein-Jung.
Sie waren die Ersten, die nach Albanien kamen. 16 Männer aus Ägypten und Bangladesch, aufgegriffen auf hoher See von der italienischen Marine, sollten hier ein Asylverfahren im Schnelldurchlauf absolvieren. Beide Länder stuft Italien als sicher ein. Anwalt Dario Belluccio aus Bari vertritt einen von ihnen, einen Mann aus Bangladesch. Zunächst waren sie völlig aufgewühlt, weil sie überhaupt nicht verstanden, was vor sich ging. Sie hatten nicht begriffen, dass sie nach Albanien gebracht worden waren. Der Anwalt legt Widerspruch gegen das schnelle Verfahren und den abgelehnten Asylantrag in Albanien ein. Er hat Zweifel, dass Bangladesch für seinen Mandanten ein sicheres Herkunftsland ist. Der Mann ist verschuldet, gerät wegen Wucherzinsen unter Druck, muss in Bangladesch um sein Leben fürchten. Schon allein deshalb kann ein solches Land nicht als sicheres Herkunftsland betrachtet werden. Ein Land, das nicht in der Lage ist, seinen Bürgern Sicherheit gegenüber Geldverleihern zu garantieren. Der Einspruch hat Erfolg. Die Migranten müssen nach Italien gebracht werden. Das hat ein römisches Gericht entschieden und den Fall und die Frage nach den sicheren Herkunftsländern an den EuGH verwiesen. Denn offen bleibt der entscheidende Punkt. Was ist ein sicheres Herkunftsland und wer definiert das? Die Entscheidung des EuGH setzt da hohe Hürden. Die Mitgliedstaaten können die Einstufung selbst treffen. Sie müssen aber Quellen dafür offenlegen. Gerichte dürfen die Einschätzung überprüfen. Und ein sicheres Herkunftsland muss der gesamten Bevölkerung Schutz gewähren. Für die italienische Regierung und Ministerpräsidentin Meloni ist diese Entscheidung ein Rückschlag. Die ultrarechte Politikerin hatte noch im Winter vollmundig verkündet: Die Zentren in Albanien werden funktionieren. Heute zeigt sie sich überrascht vom Spruch aus Luxemburg. Die Entscheidung des Gerichtshofs schwächt die Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Massenmigration und zur Verteidigung der nationalen Grenzen. Es ist nicht akzeptabel, bestimmte Herkunftsländer als sicher einzustufen, wenn ganze Personengruppen, etwa Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer religiösen Überzeugung oder ihrer moralischen Werte gefährdet sind. Mehrere hundert Millionen Euro sollen Errichtung und Betrieb der Lager über die Jahre kosten. Auch für die Opposition in Italien ist klar, dass mit dem heutigen Urteil Melonis teure Albanien-Pläne endgültig gescheitert sind. Ich habe diesen Ort gesehen. Es ist wirklich rausgeschmissenes Geld. Denn man hat mitten im Nichts einen Stahlkäfig gebaut, um dort Menschen einzusperren, die man, dem Himmel und dem internationalen Recht sei Dank, nicht dorthin bringen kann. Rückführungszentren in Drittstaaten, schnelle Asylverfahren außerhalb der EU-Grenzen. Melonis Albanien-Pläne sollten zu einer Art Blaupause für eine neue europäische Asylpolitik werden. Auch das steht mit dem heutigen Tag in Frage.
Und dazu Fragen an Tobias Reckmann in Brüssel. Tobias, was heißt das jetzt? Wie bedeutsam ist das heutige Urteil des Europäischen Gerichtshofs?
Also das Gericht hat heute zwei Vorgaben gemacht, um ein Heimatland als sicher einzustufen. Erstens, die Quellen müssen zugänglich gemacht werden, auf deren Grundlage man diese Entscheidung überhaupt erst getroffen hat. Also ist das Land jetzt sicher oder ist es eben nicht sicher? Das heißt, diese Entscheidung ist dann auch gerichtlich überprüfbar. Gerichte können dann überprüfen, wie zuverlässig sind diese Quellen eigentlich? Wie alt sind die und sind die wirklich glaubhaft? Das, glaube ich, kann dann schon für deutlich mehr Transparenz sorgen. Aber ich glaube, es ist eben nicht der eine große Gamechanger der europäischen Asyl- und Migrationspolitik. Denn einige Länder, zum Beispiel auch Deutschland, legen diese Quellen eben auch jetzt schon offen. Insofern ist es nicht wirklich was ganz Neues. Und der zweite Punkt des Gerichtes, ein Land kann eben nicht als sicher eingestuft werden, wenn bestimmte Personengruppen, also zum Beispiel queere Menschen, dort nicht geschützt sind. Das ist zwar natürlich ein sehr wichtiger Punkt, allerdings wird er mit der neuen Asylreform im nächsten Jahr schon wieder obsolet. Denn mit der Reform werden dann Ausnahmen für solche Personengruppen eingeführt. Heißt also, ein Land kann dann als sicher eingestuft werden, es sei denn, man hat eben eine bestimmte sexuelle Orientierung oder Glaubensrichtung oder Ethnie und so weiter. Also heißt unterm Strich, das Urteil bringt wahrscheinlich vor allem mehr Transparenz und Überprüfbarkeit, aber auf europäischer Ebene viel mehr wahrscheinlich nicht.
Tobias, das Gericht hat ja nicht entschieden, ob es zulässig ist, Asylsuchende außerhalb der EU unterzubringen, wie es Italien in Albanien machen wollte. Wie schätzt du das ein? Wird es denn noch dazu kommen?
Ich halte das tatsächlich sehr, sehr schwierig, für sehr, sehr schwierig in der Umsetzung. Denn erstens ist es rechtlich immer wieder in Frage gestellt worden. Denn de facto würden die Menschen ja in diesen Lagern eingesperrt. Das haben wir auch gerade im Beitrag schon gehört. Und man kann Menschen eben nicht ohne Grund in Haft nehmen. Es wird also immer wieder dann Gerichtsverfahren dagegen geben. Und zweitens sollen diese Lager eigentlich sogar in der Nähe der Heimatländer liegen. Das hat Alexander Dobrindt, der Bundesinnenminister, letzte Woche auch nochmal betont und wiederholt. Das heißt, wir reden also sehr wahrscheinlich eher über Länder wie Libyen oder Marokko oder Tunesien. Also Länder, denen schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Und wenn diese Länder jetzt im Namen der EU solche Lager betreiben würden, naja, dann müsste die EU natürlich für die Einhaltung der Menschenrechte garantieren. Und das ist wahrscheinlich kaum machbar. Und der dritte Punkt ist, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, solche Partnerländer überhaupt zu finden, denn die stehen ehrlicherweise nicht gerade Schlange bei der EU. Da ist Albanien schon die große Ausnahme. Es hat schon mal in der Vergangenheit solche Migrationsabkommen mit einigen Ländern gegeben. Die waren aber sehr, sehr schwierig in der Anbahnung und auch nicht immer erfolgreich.
Und was heißt das Urteil für geplante Abschiebungen?
Auf Abschiebungen hat das Urteil tatsächlich keine Auswirkung, denn sicheres Heimatland heißt erstmal nur, dass das Asylverfahren verkürzt werden kann, weil die Asylanträge eben in aller Regel sowieso abgelehnt werden, weil eben das Heimatland sicher ist. Abschieben kann man auch in Länder, die nicht als sicher gelten. Das heißt, das ist eine reine politische Entscheidung. Das bedeutet dann eben auch, dass die Bundesregierung, wenn sie denn möchte, auch weiterhin zum Beispiel nach Syrien oder auch nach Afghanistan abschieben kann.
Danke für diese Einordnungen aus Brüssel, Tobias Reckmann. Lange wurde im Vorfeld um eine Einigung im Handelskonflikt zwischen der EU und den USA gerungen. Die Verhandlungen auf höchster Ebene zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump endeten am Sonntag dann aber sehr schnell in diesem Handschlag. Die Zölle auf Importe in die Vereinigten Staaten sollten eigentlich mit dem heutigen Tag in Kraft treten. Doch der US-Präsident hat den Start noch einmal um eine Woche verschoben. Während für die meisten Waren aus der EU demnächst zusätzliche Zölle in Höhe von 15% fällig werden, trifft es andere Länder härter. Brasilien beispielsweise hat mit 50% den höchsten Satz. Für Kanada gelten künftig 35%. Auf dem afrikanischen Kontinent trifft es die meisten Länder vergleichsweise milde, bis auf Südafrika. Gegen das Land verhängt Trump ab kommender Woche auf die meisten Waren Zölle in Höhe von 30%. Richard Klug.
Harte Zeiten für Liebhaber von Cowboystiefeln in den USA. Die Stiefel werden deutlich teurer. Denn das beste Leder für Cowboystiefel ist Straußenleder und das kommt aus Südafrika, dem Weltmarktführer in der Straußenindustrie. Leiden werden aber nicht nur die Konsumenten, sondern auch die Hersteller. Es wird uns treffen. Wir wissen noch nicht, wie sehr es uns treffen wird, aber eine positive Entwicklung gibt es auf keinen Fall. Auch südafrikanische Zitrusfrüchte sind in den USA beliebt. Seit 20 Jahren werden sie dorthin exportiert. Die südafrikanischen Farmer sprechen von einer potenziell verheerenden Situation. Bis zu 35.000 Arbeitsplätze könnten durch die Zölle verloren gehen. Die Arbeitnehmer sind normalerweise die Ersten, die von solchen Zöllen in Mitleidenschaft gezogen werden, vor allem weil die Produktion heruntergefahren werden muss. Ich bin arbeitslos. Wenn die Zölle nächste Woche in Kraft treten, wird es noch schwerer für mich, einen Arbeitsplatz zu finden. Es wird sehr lange dauern. Die Zölle treffen mich sehr hart. 30%, das ist nicht fair gegenüber unserem Land. Das wird uns überall im Land schaden, vor allem uns Arbeitslosen und vor allem auch den Selbstständigen, die den großen Betrieben zuarbeiten und die es sich nicht leisten können, auf ihren Erwerb zu verzichten. Auch die Stahlexporte Südafrikas sind betroffen, werden teurer. Doch warum hat es die Trump-Administration so sehr auf Südafrika abgesehen? Es hat politische Gründe. Zum einen ist da die Völkermordklage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof. Mit dieser Klage ist die US-Regierung überhaupt nicht einverstanden. Außerdem gehört Südafrika dem Staatenverbund BRICS Plus an, der sich wirtschaftlich und politisch als Gegengewicht zum Westen sieht, also auch als Gegengewicht zu den USA, und dem auch Länder wie der mit den USA verfeindete Iran angehören. Und schließlich musste sich Südafrikas Präsident Ramaphosa bei seinem Besuch im Weißen Haus Vorwürfe anhören, in Südafrika gäbe es einen Völkermord an weißen Farmern. Alles Unsinn, diese Bilder stammten gar nicht aus Südafrika, aber Trump scheint das immer noch zu glauben. Präsident Ramaphosa ist dennoch zuversichtlich. Wir haben noch ein Zeitfenster. Wir hoffen, dass wir diese Angelegenheit noch regeln können. Wir werden weiterhin intensive Gespräche führen. Vielleicht geht es bei diesen Verhandlungen ja auch um die südafrikanischen Rohstoffe wie Platin, Gold, Mangan oder Chrom, allesamt wichtige Exportgüter Südafrikas. Bis jetzt sind sie von den amerikanischen Zöllen ausgenommen. Auf diese Rohstoffe ist die US-Wirtschaft dringend angewiesen.
Russland hat die Ukraine im Juli wohl mit so vielen Drohnen angegriffen wie noch nie. Fast 6.300 Langstreckendrohnen, hinzu kamen fast 200 Raketen. Allein gestern wurden in Kiew 31 Menschen getötet, Wohnhäuser wie dieses zerstört. Putin verkündete heute, er rücke nicht von seiner Forderung ab, mehrere Regionen der Ukraine seinem Russland zuschlagen zu wollen. Verhandlungen über ein Ende des Krieges, die mehr sind als Symbolik oder Taktik, sind nicht absehbar. Lediglich Gefangenenaustausche zwischen Russland und der Ukraine kommen immer wieder zustande, so wie auch in dieser Woche. Doch wer aus russischer Gefangenschaft zurückkehrt, ist noch lange nicht befreit von dem Schicksal. Susanne Petersohn.
Es müssen russische Ärzte gewesen sein, die ihm diese Worte in den Bauch gebrannt haben, sagt Andriy Pereversev. Slava Rossii. Ruhm für Russland. Sie machten gerade einen Verband. Ich hob den Kopf und sah hin. Ich war total geschockt. Aber was soll man machen? Wenigstens bin ich noch am Leben. Im Februar 2024 wird der 33-Jährige während heftiger Kämpfe im Donbass verwundet. Wird von russischen Soldaten gefangen genommen. Die Folter habe sofort begonnen, berichtet er. Meine Hände waren gefesselt, meine Augen verbunden. Dann sagten sie, das ist für unsere Jungs. Sie schlugen mir dreimal mit einer 5-Liter-Flasche Wasser ins Gesicht. Ich verlor das Bewusstsein. Verhöre mit Stromschlägen, Waterboarding, Scheinexekution, Kastration, Verstümmelung, Mord. Die Bilder und Berichte über Ausmaß und Brutalität der Gewalt an ukrainischen Kriegsgefangenen sind erschreckend. Es gibt ein Istanbul-Protokoll, das 18 Arten von Folter auflistet. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Russische Föderation sogar noch weiter gegangen ist. Sie kombiniert diese 18 Arten miteinander und schafft so eine noch größere Anzahl von Methoden, unsere Bürger zu foltern. Ukrainische Ermittler und internationale Organisationen versuchen, Opfer- und Zeugenberichte zusammenzutragen, Kriegsverbrechen zu verfolgen. Die Vereinten Nationen kommen nach eigenen Untersuchungen zu dem Schluss, dass die Folter an ukrainischen Gefangenen weit verbreitet und systematisch ist. Hinzu kommt, längst nicht alle ukrainischen Gefangenen sind Soldaten. Es gibt zahlreiche Berichte von Zivilistinnen und Zivilisten in russischer Gefangenschaft. Sie foltern sowohl Militärangehörige als auch Zivilisten mit der gleichen Grausamkeit. Wir haben sogar eine Situation, in der ein Zivilist die Folter in Gefangenschaft leider nicht überlebt hat. Er war kein ehemaliger Soldat, er war kein Aktivist, der wegen einer pro-ukrainischen aktiven Position inhaftiert wurde. In Momenten völliger Ausgeliefertheit hat Andriy nur ein Gedanke geholfen. Was mir in diesem Moment Kraft gab, war mein Versprechen an meine Tochter, nach Hause zurückzukehren. Ich lebte ständig danach. Jeden Tag lebte ich danach. Es gab mir Hoffnung. Für Andriy stehen noch viele überlebenswichtige Operationen an, bevor er endlich dauerhaft das Krankenhaus verlassen und nach Hause kann. Das geht frühestens in einem Jahr. Bis dahin helfen ihm vor allem Spaziergänge mit seiner 9-jährigen Tochter.
Wir schauen auf weitere Nachrichten des Tages. Jetzt mit dir, Susanne.
US-Präsident Trump lässt 2 atomgetriebene U-Boote verlegen als Reaktion auf eine Aussage des russischen Ex-Präsidenten Medvedev. Dieser ist auch Vizechef des Nationalen Sicherheitsrates in Russland und hatte das von Trump gesetzte Ultimatum zur Beendigung des Ukraine-Krieges als Schritt in Richtung Krieg mit den USA bezeichnet. Trump erklärte nun, die US-U-Boote würden in geeignete Regionen verlegt für den Fall, dass Medvedevs Aussagen mehr als nur Worte sein. Rechtsextremisten in Deutschland haben offenbar immer noch viele Waffen. Wie Recherchen von NDR und WDR zeigen, besitzen sie legal mehr als 1.700 Schusswaffen. Damit hat das Bundesinnenministerium sein vor 3 Jahren unter Ministerin Faeser gestecktes Ziel verfehlt, Rechtsextremisten, Neonazis und sogenannte Reichsbürger zu entwaffnen. Der Aktionsplan sah vor, Waffenscheine leichter entziehen zu können oder die Ausstellung zu verweigern. Fahrgäste zwischen Berlin und Hamburg brauchen von heute an mehr Geduld. Die Bahn beginnt mit der Generalsanierung der Strecke. Sie ist dafür 9 Monate lang komplett gesperrt. Die Halte in Wittenberge, Ludwigslust und Büchen entfallen. Fernzüge fahren einen Umweg. Im Regionalverkehr fallen zahlreiche Linien aus oder werden durch Busse ersetzt. Nach dem Zugunglück in Baden-Württemberg ist heute bei einem Trauergottesdienst der 3 Todesopfer gedacht worden. Angehörige, Rettungskräfte und Politiker nahmen im Münster Zwiefalten nahe der Unglücksstelle Abschied. Der Regionalzug war am vergangenen Sonntag entgleist. Die Ermittler führen das Unglück auf einen Hangrutsch nach schweren Regenfällen zurück.
20 Sportarten, 133 Meistertitel. Um die untereinander auszumachen, haben deutsche Athletinnen und Athleten die sächsische Landeshauptstadt Dresden seit gestern fest im Griff. Bis Sonntag treten sie sowohl in ganz klassischen, aber auch in Trendsportarten gegeneinander an. Deutscher Spitzensport, vom Triathlon über Geräteturnen, vom Stand-up-Paddling bis zum Flag-Football. Was heute anstand? Anna Claire fasst uns den 2. Wettkampftag zusammen.
Rennen, Rudern, Rennen. Das ist Coastal Rowing. 2028 wird das olympisch. Bei den Finals ist die Sportart zum ersten Mal. Eigentlich wird auf dem Meer oder großen Seen gerudert, in Dresden eben auf der Elbe. Ein letztes Mal Küstenrudern heißt es heute für Karl Schulze. Der Ruder-Olympiasieger will seine Karriere mit einem Erfolg beenden. Unfallfrei raus aus dem Boot und dann, so schnell es geht, den roten Buzzer drücken. Zum Karriereende gibt's Bronze für Karl Schulze. Neuer deutscher Meister ist Franz Werner aus Pirna. Klassisch olympisch dagegen die rhythmische Sportgymnastik. Und ganz klassisch steht da mal wieder Daya Varfolomeev ganz oben. Die Olympiasiegerin von Paris überzeugt auch in Dresden im Mehrkampf in jeder Disziplin. Die besten Noten, die höchsten Schwierigkeiten, Weltklasse-Akrobatik von der neuen deutschen Meisterin. Ein Ausrufezeichen auch an die internationale Konkurrenz wenige Wochen vor der WM in Rio. Daya Varfolomeev ist bestens in Form.
Es ist nicht Routine, sondern ich versuche einfach jedes Mal mein bestes Leistung zu zeigen und einfach mein Bestes zu geben und dann schauen, was es wird und ob es reicht dann. Und heute hat es gereicht.
Fast schon routiniert wurde der Sieg im 7er Rugby der Frauen gefeiert. Der deutsche Meister aus dem Vorjahr ist auch der deutsche Meister in diesem Jahr. Der Heidelberger RK setzte sich in einer umkämpften, aber am Ende ungefährdeten Partie mit 12:0 durch. Und das vor 1400 Zuschauern.
Das macht mich stolz, dass Frauenrugby so viele Leute anzieht und dass wir der Welt oder Deutschland zeigen konnten, was für ein schöner Sport das ist.
Auch bei den Männern bleibt alles beim Alten. Germania List ist erneut deutscher Meister. Die Finals, die perfekte Bühne für Sportarten, die sonst weniger Aufmerksamkeit bekommen. Noch bis Sonntag kämpfen die Sportlerinnen und Sportler in Dresden um die Titel.
Und ob sich das Wetter für Outdoor-Sport am Wochenende eignet, das verrät uns jetzt Pila. Wie wird es denn?
Ja, Helge, das kommt ganz drauf an, ob man denn nass werden möchte oder auch nicht. Wer sich traut, nass zu werden, der kann auch durchaus nach draußen gehen für ein bisschen Sport. Aber die Wetterlage bleibt noch wechselhaft. Wir haben es noch über dem Atlantik mit einem Azorenhoch zu tun. Und da müssen die Tiefdruckgebiete eben weit von Norden und von Nordwesten dann zu uns nach Mitteleuropa hereinziehen. Die bringen auch immer noch mäßig warme und noch eher feuchte und eben auch noch leider, oder zumindest mal für die meisten gesagt, leider schauerträchtige Luft mit sich. Das heißt, es bleibt vor allem am Wochenende noch wechselhaft. Aber es gibt schon so einen kleinen Lichtblick. Und den möchte ich Ihnen auch noch anhand von Sonnenstunden zeigen in den nächsten Tagen. Erstmal eben noch mit dem wechselhaften Wetter sind noch viele dichte Wolken unterwegs. Es wird immer wieder nass, aber ab Mitte nächster Woche. Da gibt es dann tatsächlich mal die Chance auf ein stabiles Hochdruckgebiet und dann steigen auch die Sonnenstunden an. Das heißt, ab Mitte nächster Woche geht es dann bergauf. Das heißt, 6 Sonnenstunden am Montag zum Beispiel schon in Düsseldorf, 8 am Mittwoch und 11 sogar schon bis zu 11 Stunden am Donnerstag sind da möglich. Und das nicht nur in Düsseldorf, sondern auch noch in weiten anderen Teilen von Deutschland. Jetzt mal zurück zu unserem wechselhaften Wetter. Vor allem in der Südhälfte sind noch verbreitet Schauer und auch Gewitter unterwegs. Da kann es regional auch mal richtig kräftig schütten und auch noch mal eine Menge Regen runterkommen. Von Nordwesten her ziehen dann auch schon morgen früh direkt wieder neue Schauer und Gewitter ins Land. Und dann ist es vor allem in der Westhälfte regnerisch, aber auch noch im Südosten kommt einiges runter. Am freundlichsten ist es morgen im Osten und da gibt es durchaus auch schon ein paar Sonnenstunden, zumindest mal jetzt am Wochenende. Die Temperaturen sinken heute Nacht auf 16 Grad an der Nordsee und es geht runter bis auf 10 Grad im Erzgebirge. Morgen tagsüber wird es dann meistens nur so mäßig warm, vor allem am Alpenrand mit Dauerregen teilweise nur 16 Grad. Einen Sommertag mit 25 Grad erreichen wir dementsprechend schon im Osten, wo eben die Sonne schon etwas länger scheinen kann. Ja, und die nächsten Tage, wie gesagt, es bleibt wechselhaft. Vor allem am Sonntag sind noch einige Schauer unterwegs, aber die trockenen Phasen mit Sonnenschein, die werden dann von Tag zu Tag auch ein bisschen mehr. Auch am Montag müssen uns noch einige Tiefdruckausläufer streifen. Es gibt noch ein paar einzelne Schauer und auch Gewitter, aber am Montag haben wir auch schon teilweise im Westen und Südwesten schon bis zu 26 Grad. Und das verbessert sich dann eben auch noch mal in den kommenden Tagen Mitte nächste Woche.
Vorfreude auf mehr Sonnenstunden, die nehmen wir gerne mit. Danke, Pila. Und das waren die Tagesthemen am Freitagabend. Hier im Ersten geht es spannend weiter.
Genau, mit dem Polizeiruf aus München, dem ersten Fall von Matthias Brandt und Anna-Maria Sturm.
Und wir beide melden uns morgen Abend wieder, und zwar nach Verstehen Sie Spaß um 23.15 Uhr mit neuen Tagesthemen. Und wir freuen uns auf Sie. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.